Es geht darum, eben am 8. Mai nicht nur die in Anführungsstrichen Befreiung vom Faschismus zu feiern seit 1945, sondern wir müssen eben auch die Kontinuität von Rassismus in Deutschland sichtbar machen. Und das ist eigentlich das Ziel all der Aktionen, die wir geplant haben. Strukturelle Rassismus und der tödliche Rassismus und Faschismus, der in Deutschland seit 1945 weiter herrscht, hat sich immer wieder auf tragische Weise gezeigt. Aber es gibt auch da eine Kontinuität, die eben auch über die 1990er Jahre mit Göring und Mölln bis in die 80er, bis zurück nach 1945 nachzeichnen lässt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir nicht einfach nur feiern, sondern dass wir uns bewusst werden, dass in Deutschland das Problem des Rassismus und des Faschismus lange nicht gelöst ist. Und dem wollen wir sozusagen als Aktionsbündnis Sichtbarkeit geben in verschiedenen Aktionen.
Genau, also wir haben gesagt, also es war nicht möglich, ursprünglich gedacht, einen Generalstreik zu machen. Aber wir sind trotz Corona handlungsfähig. Und deshalb rufen wir auf, den 8. Mai zum Tag des antirassistischen Widerstands zu machen. Was wir dann so vorschlagen, ist, dass wir in den Hunderten von Kulturhäusern, Theater, Kinos, Buchläden, Jugendclubs, Häusern, Schulen, Kitas und Universitäten, andere Bildungseinrichtungen, Werkstätten, Bäckereien, Restaurants, türkische Cafés und Shisha-Bars, in den Kunstvereinen, Moscheen, Kirchen, Synagogen und sonstige Begegnungsorte gibt es Fenster, Balkone und Außenwände, die uns Möglichkeiten bieten, Protest zu zeigen. Also das sind sozusagen unsere öffentlichen Räume, die wir dann sozusagen früher auf der Straße hatten. Balkone, Außenwände, die uns Möglichkeiten bieten, Protest zu zeigen. Also bundesweit überall, und dazu rufen wir auch, Grenzen für fantasievolle Kommunikationsformen unter Berücksichtigung der Corona-Auflagen gibt es nicht. Die Kommunikation läuft von Fenster zu Fenster, von Balkon zu Balkon und auf der Straße. Mit Transparenten, Kartonsprüchen, Projektionen, alles, was sonst bei Demonstrationen auf der Straße mit sich tragen wird, können wir am 8. Mai antifaschistische, antirassistische, antikolonialistische Forderungen sowie Forderungen gegen Antisemitismus und Antiziganismus sichtbar. Also welche Formen der Proteste auf der Straße sein wird, also hier nennt man das immer Mahnwachen sozusagen. Wir haben dann vor, mehrere Mahnwachen zu melden an den Orten, wo Nazis Menschen ermordet haben, wie der Ort zum Beispiel in Altona zu dem Montagekopf in der Nähe oder Ramazan Avcı-Platz oder wo Semra Erkan im Jahre 82 das Leben genommen hat. Also Orte, wo wir denn also nach NSU-Herrschaft sozusagen weitere Orte, die eine gewisse Kontinuität zu der Vergangenheit bildet. Und da wollen wir Mahnwachen melden. Wir sagen, also das ist auch mit Abstand alles möglich. Trotz eingeschränkter Handlungsräume ist es möglich, dass wir Gesicht zeigen. Wenn tausende Menschen es sich in den Kopf setzen, ist es auch machbar, dass wir am 8. Mai unsere Trauer in Wut, Zorn und Widerstand umwandeln und zeigen, dass wir das Massaker in Hanau, die ermordeten Migranten und auch die Bedeutung dieses Tages für die deutsche Geschichte nicht vergessen haben.
Und Garib, wenn wir dann nach Berlin blicken, mit was für einem Konsens gehen da so das Berliner Bündnis in den 8. Mai?
Ja, das Bündnis nennt sich Aktionsbündnis Antira, abgekürzt ABA. Und während wir einerseits uns auf den 8. Mai vorbereiten, haben wir andererseits sozusagen das Bündnis auch erweitert und alle möglichen anderen Gruppen, zu denen wir den Kontakt verloren haben, wieder aufgebaut und sie aufgerufen, eingeladen, mitzuwirken, mitzumischen. Wir haben mittlerweile auch eine Facebook-Seite, die seit 2 Wochen jetzt online ist und zu der wir auch alle Gruppen aufrufen, einladen, sich da einzuklinken, da mitzumischen und ihre Ideen und ihre Arbeit einzubringen. Und mittlerweile, also steht schon mal fest, was wir am 8. Mai zentral machen. Wir als Aktionsbündnis Antira, aber werden vor allem konzentriert eine Kundgebung am Hermannplatz durchführen. In dieser komischen Zeit ist leider erstmal eine Kundgebung mit maximal 50 Personen Beteiligung möglich. Aber es werden sehr verschiedene interessante Redebeiträge zu verschiedenen Themen geben, von verschiedenen Gruppen, wie zum Beispiel wird es einen Redebeitrag zur Legalisierung von Menschen ohne Papiere geben, es wird einen Redebeitrag von geflüchteten Frauen geben, zum Beispiel von der Gruppe Women in Exile, und es werden auch Redebeiträge von der Burak-Initiative geben, 6, 7, 8 verschiedene Redebeiträge zu verschiedenen Themen in Bezug auf Rassismus und faschistische Angriffe und Polizeigewalt. Natürlich, die Rolle des Staates muss bei dieser Thematik immer wieder genannt werden, weil unser Problem sind nicht nur Nazis, die gewalttätig auftreten, die dann auch sogar in den Medien als Einzeltäter bezeichnet werden, sondern Rassismus ist kein Einzelfall, sondern Rassismus und auch überhaupt faschistische Angriffe, Taten sind Teil eines Systems, was auch mit dem mit der Gesellschaftsordnung viel zu tun hat. Also das kennen wir ja eigentlich nicht seit Hanau, sondern auch seit Jahrzehnten in der Geschichte dieses Landes hat der Rassismus und der Faschismus eine Kontinuität schon seit dem 8. Mai immer noch weiterhin. Daher ist der 8. Mai als ein historischer Tag, der als Tag der Befreiung genannt wird, ein wichtiger Anlass für uns, natürlich auf die Problematik, auf das Thema Rassismus einzugehen und das nochmal öffentlich zu tun, vor allem was wir als Betroffene oder die Migrantinnen, die Flüchtlinge, die Ziele dieser Angriffe werden, was davon halten und wie sie dazu stehen. Ja, die Organisierung, Selbstorganisierung, denke ich, muss aktiv, konzentriert vorangetragen werden. Das ist im Moment eigentlich ein Manko. Das heißt, die Selbstorganisierung ist nicht auf dem Niveau, dem wir uns erwarten, so wie zum Beispiel Anfang der 90er Jahre.
Mal ganz kurz zur Selbstorganisierung was sagen. Ja, ich wollte sagen, dass, also wie gesagt, wir haben ursprünglich, sage ich mal, als ich bin, also Ramazan Avcı-Initiative, haben wir Migranten zu selbstorganisierten Streiks aufgerufen. Und wir haben tatsächlich nach Solingen und nach Mölln innerhalb von kurzer Zeit, also da war zum Beispiel der Streik in Berlin, der erste Aufruf, so 70 Tage. 70 Tage später, 8. Mai, genereller Streik. Also wir hatten nach Solingen, 29. Mai ist der Anschlag passiert und wir haben am 2. Juni hier in Hamburg mit 10.000 Leuten Kundgebung gemacht vor dem Rathaus und danach Demonstration, große Demonstration, in denen 80% Migranten war, 60% migrantische, also Jugendliche und Jugendliche, die in den Schulen Vollversammlungen gemacht hatten. Und dann, es steht auch in den Hamburger Abendblatt zum Beispiel, dass allein in Altona 90% der selbstständigen Migranten ihre Leben dicht gemacht haben.
Also wenn man das anschaut, diese Erfahrung von damals, also was bedeutet das für, wenn man auf den Kampf heute guckt oder auf die Selbstorganisierung heute?
Also wir müssen wirklich in den nächsten Zeiten über die Selbstorganisierung, über den Begriff Selbstorganisierung und Selbstverteidigung intensiv diskutieren. Selbstorganisierung bedeutet nicht, wenn was weiß ich, 3, 4, 5, eine kleine Gruppe von Migranten zusammenkommen. Und das ist natürlich auch Selbstorganisierung, aber Selbstorganisierung, Selbstverteidigung, diese beiden Begriffe gehören auf jeden Fall zusammen. Und wenn man von Selbstorganisierung spricht, dann muss man wirklich vorrangig ihr Gesicht an Migranten richten. Wir werden versuchen, nach Möglichkeiten sozusagen dabei, also wir sind eine gemischte Gruppe, Migranten und Nicht-Migranten, und versuchen auch die türkischsprachige Presse zu erreichen, nicht nur hier in Hamburg, sondern auch vor allem im Rhein-Main-Gebiet. Deshalb haben wir da Kontakte verknüpft und versuchen, über die türkischsprachige Presse auch Migranten zu erreichen, also nach unseren Möglichkeiten. Ich kann nicht Französisch, Englisch und so weiter, aber das, was möglich ist, versuchen wir. Also Migranten dazu aufzurufen, die von uns vorgeschlagenen Sachen durchzumachen. Aber in den Corona-Zeiten war es natürlich auch nicht möglich, irgendwie den Läden auch nochmal zu Streik aufzurufen oder Schulen sind sowieso geschlossen und keine Ahnung. Also es war nicht möglich, dass wir dann wirklich wie in den 90er Jahren direkt zu den Leuten gehen und dann mit denen zusammen. Also es war auch nicht nur migrantische Vereine, sondern selbstständige Arbeiter und alles mögliche Studenten, Schülerinnen, die den ganz große Aktion durchgeführt haben. Und das ist heute nicht möglich, so in dieser Art. Jede Zusammenkunft von Betroffenen ist gut, Selbstorganisierung, aber Selbstorganisierung bedeutet auch, dass man sich unabhängig, total unabhängig von irgendwelchen staatlichen, irgendwelchen Strukturen, irgendwelchen Parteien, irgendwelchen Verbänden, irgendwelche, was weiß ich, Institutionen, die denen sozusagen Geld zuschüsst und dann irgendwie uns unterstützt. Also darauf zielt die Selbstorganisierung nicht. Manche Leute verstehen darunter tatsächlich, ich komme zusammen mit ein paar Leuten und stelle irgendwelche Forderungen für mehr Bildungsworkshops oder damit ich den Behörden sozusagen die Deutsche behandeln, so gute Menschen erziehe, Workshops anbiete oder sowas von Migranten sozusagen. Also darunter verstehe ich weit mehr, als was auch manchmal so sehr verkürzt diskutiert wird. Realistisch ist es heute, dass natürlich alle selbstorganisiert oder nicht selbstorganisiert, alle 8. Mai ist auch nicht irgendwie so jetzt zu am Tag zur Selbstorganisierung in der Vergangenheit bekannt, sondern das hat auch eine historische Bedeutung. Da wurde Nazi-Herrschaft Schutt und Asche gelegt, das ist gut so. In diesem Zusammenhang ist die Verbindung auch gut, dass wir zum Beispiel auch, da wird Alina dazu was erzählen, Arbeitsgruppen gebildet, die auch die Kontinuität des Widerstandes herstellt, dass wir Videoclips machen, die Angehörigen, die von Nazis ermordeten, zusammen mit den Überlebenden in einem Video auftauchen und den Tag zum 8. Mai, den Tag 8. Mai zum Feiertag erklären.
Wenn wir da vielleicht auf den 8. Mai gucken, der wurde ja lange gar nicht begangen und dann später zu einem Tag der Befreiung umgedeutet. Und das ist natürlich ein bisschen kritisch, weil der 8. Mai war für die meisten Deutschen damals ja kein Tag der Befreiung, sondern eine Niederlage. Und besonders deutlich ist es ja auch geworden, weil als es dann umgedeutet wurde zum Tag der Befreiung, gab es da nie Konsequenzen. Also es wurde weder ein Feiertag noch quasi dieser 8. Mai irgendwie anders begangen. Wie ist denn da möglich, vielleicht heute so einen 8. Mai umzudeuten?
Also ich weiß nicht, ob wir den 8. Mai umzudeuten haben. Also was 8. Mai angeht, orientiere ich mich vielmehr an das, was die Überlebenden sagen, was 8. Mai für sie ist. Was Esther Bajarona sagt, was andere Überlebende sagen. Wir können die Kontinuität herstellen darin, dass Nazimorde, dass die Morde von Nazis auch nach Nachkriegsdeutschland sozusagen weitergegangen ist. Weiter mit den, also gegen Antifaschisten, gegen Migranten, spätestens in den 70er Jahren, 80er Jahren, 90er Jahren. Und da gibt es auf jeden Fall die Kontinuität. Die Nazis, die heute auch agieren, haben schon den Programm und das ist die Programm der NSDAP, wenn man das auch nicht ganz offen sagt. Es ist so. Also der Feind ist klar sozusagen und wir setzen auch in gewisser Weise auch, also versuchen auch in gewisser Weise die Kontinuität des Widerstands gegen Nazi-Deutschland sozusagen fortsetzen, Auswüchse, was so als Rest gibt oder was also wie Pilzen aus dem Boden stammen, müssen wir einfach mal irgendwie, zugespitzt gesagt, in Keim ersticken. Darum geht es. Und Selbstorganisierung von Migranten ohne Selbstverteidigung, kann man nicht denken und wie gesagt, darin sehe ich die Kontinuität des Kampfes gegen Faschismus und gegen Rassismus.
Dem Konflikt, der da auf die Straße jetzt getragen wird am 8. Mai, wie seht ihr da die Möglichkeiten jetzt gerade von so migrantischer Selbstorganisation darauf vielleicht den Finger in die Wunde zu legen oder darauf einzuwirken?
Also der deutsche Staat ermittelt nicht gegen sich selbst. Die Instanzen, deutsche Instanzen, von denen man vollständige Aufklärung fordert, die ermitteln nicht gegen sich selbst, die decken sich gegenseitig. Das ist doch ganz klar. Deshalb ist das notwendig, dass wir mit den lückenlosen Aufklärungsforderungen zwar nicht aufhören, uns aber nicht darauf beschränken, dass irgendjemand, und zwar die staatliche Instanzen, irgendwas aufklären werden. Wenn nicht Zeugen in Zelle den Täter erwischt hätte, dann wissen wir nicht, was, hätten wir wieder mit einem Phantom zu tun, der wie in Berlin Burak Bektaş ermordet hat, trotz Hinweise, die staatliche Instanzen sich weigern, also gegen den Täter sozusagen zu ermitteln und zu verdecken. Wir schlagen vor, also dass wenn eine humanitäre Aufklärung gehen sollte, dann dass überall in jeder Stadt sozusagen eine interdisziplinäre Kommission, Ermittlungskommission meinetwegen, die parallel gleich nach einem rassistischen Mord die Sache in die Hand nimmt. Eine interdisziplinäre Kommission, die aus migrantischen Verbänden besteht, die aus Fachleuten besteht, Anwälte, Ärztinnen, alles was dazu gehört, zivilgesellschaftliche Kräfte, die dann gleich mit ihren Möglichkeiten Antifas ermitteln. Und das würde den Druck auf die Ermittlungsbehörden, offiziellen Ermittlungsbehörden erhöhen. Und wir können unsere Ergebnisse parallel mit der Öffentlichkeit teilen. Also ermitteln müssen wir selbst und aufklären müssen wir selbst. Diese Forderungen in den geschlossenen Reimen und Anklagen und so weiter, das bringt nichts. Auch da müssen wir einen Schritt darüber hinausgehen. Und wenn wir so etwas machen, dann ist auch eine Aktion, sage ich mal, wo wir Migranten mit unserem Gesicht an Migranten gerichtet dafür appellieren, dass sie sich selbst organisieren und auch das ist eine Form der Selbstverteidigung. Und so. Und 8. Mai nochmal ist unter diesen Umständen nicht möglich gewesen, dass wir wirklich nur auf Migranten gerichtet, in so eine Migranten gerichtete, selbstorganisierte Aktionen machen konnten. Menschen haben gerade viel andere Sorgen, aber das bedeutet nicht, dass wir mit der Idee aufhören. Also im Gegenteil. Ohne die betroffenen Subjekte, der Kampf gegen Rassismus ohne die betroffenen Subjekte ist eine Beschäftigungstherapie für, wir dürfen uns auch nicht auf die Antirassismus, institutionelle Antirassismus beschränken. Institutionelle Antirassismus ist nicht Selbstorganisierung, wenn auch Migranten da arbeiten, sondern unabhängige Strukturen schaffen in jedem Viertel, damals wie in Berlin zum Beispiel, ist das von den Jugendlichen ausgegangen, es gab den Antifaschismus Selbstverteidigungskomitees, auch in Hamburg gab es in den 80er, in den 90er Jahren solche Strukturen.
Ein anderes Problem ist, dass die Selbstorganisation der Migranten nicht in der Form vorliegt, wie wir uns das wünschen, Gürsel, so wie Anfang der 90er Jahre. Dass sie nicht mehr existiert, liegt auch nicht teilweise, sondern vielleicht auch mit einem großen Teil daran, dass viele, die seinerzeit migrationspolitisch aktiv waren, mittlerweile institutionalisiert sind. Das sind leider Prozesse, die wir auch von der deutschen Linke kennen. Also die Bürgerrechtsbewegung oder die Umweltschutzbewegung, die Anti-AKW-Bewegung, die sich in der Partei Die Grünen letztendlich summiert hat, hat sich mit der Zeit institutionalisiert und wurde zu einem Teil des parlamentarischen Systems. Und so sehe ich teilweise auch den Prozess bezüglich der Selbstorganisation der Migrantinnen. Ein Teil hat sich so ein Plätzchen geschaffen in dem System und der andere Teil, der nach wie vor auf die Straßenkämpfe beruhende Selbstorganisation aufbauen will, die sind leider aus verschiedenen Gründen zunächst jetzt in der Minderheit geblieben.
Also in den 90er Jahren gab es wirklich auch bundesweite Treffen, nicht nur mit den selbstorganisierten Migrantinnen, die aus der Türkei, Kurdistan oder aus der Gegend stammen, sondern wirklich auch mit den Leuten, die aus überall stammen, Lateinamerika, Nordafrika, da und dort. Wir hatten bundesweite Treffen in Berlin, Frankfurt, Hamburg, gab es dann selbstorganisierte Geflüchtete, wo wir denn die dabei unterstützt haben, dass sie bundesweit zusammenkommen, also sie eigene Selbstorganisierung verschmolzen mit den Selbstorganisierungen der etablierten Migranten, also wie wir, sage ich mal so. Und so sind wir vorgegangen. Also das sind ja keine soziale Bewegungen, sind aufeinander angewiesen. Wenn wir von Selbstorganisierung, Selbstverteidigung gesprochen haben, dann haben wir von Migrantenbewegungen gesprochen, von einer Bewegung gesprochen und nicht von Netzwerken und Gruppen und Zusammenschlüsse, sondern eine Bewegung. Wir wollten eine radikale Teil der Migrantenbewegung, die sowieso existierte. Und daran müssen wir vielleicht mal ein bisschen anknüpfen. Und die Dinge, die wir dann in den, also in der Vergangenheit, nicht nur die Selbstorganisierung Tendenzen von aus Deutschland, es ist die schwachste gewesen. Es gibt Erfahrungen in Frankreich, England, in den USA, wo Einwanderung stattgefunden hat und so weiter. Das sind gute Beispiele. Knüpfen, also wir können uns auf die Black Panthers knüpfen, wir können auf was weiß ich, auf die Bewegungen woanders knüpfen in England, Frankreich und aber auch hier. Hier haben wir auch gute Beispiele gehabt.